Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin und Autorin. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hallo Herr Frenzel.
Robert Habeck, der Grünen-Chef, der braucht morgens für das Styling seiner Frisur. Wie lange? Haben Sie eine Idee?
Ich dachte, der stylt gar nicht.
Ja, ist nah dran. 2 Sekunden. 2 Sekunden. Das konnte man in der Bild am Sonntag lernen in einem Interview, das er gegeben hat. Ich vermute mal, Christian Lindner braucht länger, oder?
Das kann gut sein. Die FAZ hatte ja am Wochenende dann den Titel Barbie und Ken. Ich glaube, Frau Teuteberg braucht auch länger.
Ich komme jetzt mal langsam ins seriöse Sujet. Mit wem kriegen wir denn schneller eine vernünftige Klimapolitik?
Offenbar ja jetzt mit allen. Also es sieht ja so aus, als gäbe es in Deutschland einen großen Zug hin zur CO2-Steuer, also zu einer neuen Steuer für klimaschädliche Abgase. Und da sieht es ja so aus, als gäbe es da auch in der Koalition Bewegung.
Mhm. Aber jetzt von Ihrer Einschätzung her, also wenn wir jetzt mal diese beiden Pole nehmen, der Lindner-Ansatz, der FDP-Ansatz oder der grüne Ansatz, Klimaschutzpolitik?
Also es geht ja im Kern darum, die Frage zu beantworten, wie kann man Emissionen verhindern, ohne dass man sich auf Technologien festlegt. Und da ist die CO2-Steuer tatsächlich ein gutes Instrument. Die Liberalen sind da ja sehr zurückhaltend, weil sie tendenziell eher den Emissionshandel gut finden, den wir ja schon haben und der aber eben nicht sehr gut wirkt oder der jetzt gerade erst anfängt, gut zu wirken und der eben einfach auch keine nationalen Lösungen zulässt. Und das sieht man ja, dass das in Europa im Moment total kompliziert ist.
Wir sprechen gleich ausführlicher über das Instrumentarium, Sie haben es genannt, das gerade derzeit heiß diskutiert wird, eine CO2-Steuer. Hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche einen schönen guten Tag. Die große Stunde einer neuen Steuer, sie schlägt gerade die CO2-Steuer. Eine Steuer, die alles Klimaschädliche teurer machen soll. Die Umweltministerin will sie, die Grünen wollen sie natürlich. Selbst Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU hält sie in irgendeiner Form für zwingend. Aber wenn Sie jetzt denken, das wäre eine gemeinsame Linie der Union, hätten wir die Geschichte ohne den CSU-Landesgruppenchef erzählt.
Bevormundung sei das, findet Alexander Dobrindt. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag lehnt die CO2-Steuer zumindest für Benzin und Heizöl ab. Das sei ja viel zu teuer. Von Einigung oder gar Konsens, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schrieb, kann in der Koalition bislang keine Rede sein. Das SPD-geführte Umweltministerium befürwortet die Abgabe zwar und auch das Kanzleramt zeigt sich offen, doch Finanzminister und SPD-Vize Olaf Scholz verhält sich bisher still und verweist auf das sogenannte Klimakabinett. Das soll sich spätestens im Juli mit dem Thema beschäftigen. Wer und was genau besteuert werden soll, die Methan ausstoßende Kuh, die Ölheizung oder der Autofahrer, all das ist offen. Ebenso die Frage, wie viel die Tonne CO2 künftig kosten soll und wann die Steuer käme.
Kleine Zusammenfassung der Debatte von Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio. Bei mir im Studio ist die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Sie sagen grundsätzlich Ja zu dieser CO2-Steuer.
Ja, es ist eine gute Idee.
Ja, gute Ideen, da liegt der Teufel ja häufig im Detail. Wie muss so eine solche Steuer aussehen? Wir haben ja schon einige Fragen gerade gehört. Die Frage, was umfasst sie eigentlich? Wie hoch ist sie?
Naja, also das Detail ist in dem Fall sehr, sehr groß, weil sie wäre nur dann sinnvoll, wenn sie tatsächlich alles CO2 erfasst, also von der Kuh bis zur Heizölanlage im Keller. Und da hat man eben verschiedene Probleme, soziale Art oder eben die Frage, eine Kuh kann eben nicht anders als CO2 ausstoßen, also was macht man mit den Abgasen oder mit den Gasen, die eben nicht verhinderbar sind. Das sind Detailfragen. Die ganz große Frage, und die keiner im Moment beantwortet, ist aber eben die, was macht man denn mit den Steuern, die man schon hat? Also den Umlagen auf den Strom, die EEG-Umlage, also die für erneuerbare Energien. Was macht man mit der Benzinsteuer? Das müsste ja alles weg. Wenn man tatsächlich sagt, man möchte gerne eine elegante Steuer haben, das ist die CO2-Steuer, die alles regelt, was mit Verbrennung zu tun hat und die gleichzeitig eben Anreize gibt, damit man viel weniger verbrennt. Also sie muss natürlich teuer sein. Sie muss so festgelegt sein, dass sie das Wirtschaftswachstum nicht bremst und dass sie auf der anderen Seite aber eben den Lenkungseffekt hat. Und sie muss so sein, dass sie Menschen, die wenig Geld verdienen, nicht überproportional stark belastet. Und sie muss so sein, dass Menschen, die auf dem Land leben, nicht überproportional viel zahlen, weil die haben ja eben einfach viele Möglichkeiten nicht, die man als Großstädter hat, CO2 einzusparen. Und das alles zusammenzukriegen, ist eben sehr, sehr kompliziert. Und vor allem sich von den Kleinsteuern oder von den Kleinlenkungsdingern, die man hat, zu verabschieden, ist für Politiker natürlich wahnsinnig kompliziert, weil man dann ja gar nicht mehr so viel machen kann. Und man kann also nicht mehr eine Wärmedämmung fördern, man kann nicht mehr die Verkehrswende fördern, man kann nicht mehr die erneuerbaren Energien propagieren. Das alles würde eben dann über die CO2-Steuer praktisch automatisch erledigt.
Ja, aber deswegen würde ich fast davor warnen, dass man dieses eine Instrument jetzt zum Ersatz für alle anderen macht. Wahrscheinlich liegt das Glück in einem Mix, also indem man sagt, man hat eine CO2-Steuer, man macht also alles das, was CO2 ausstößt, tendenziell teurer, also das, was viel CO2 ausstößt, eben auch proportional teurer als andere Geschichten. Dadurch würde das Autofahren teurer, dadurch würde auch das Fliegen teurer im Vergleich zur Bahn möglicherweise.
Ja, aber ein Mix ist eben immer kompliziert. Ne? Also in Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Das ist in diesem Fall tatsächlich so, weil man dann ja eben einfach diese elegante Wirkung, also diese automatische Wirkung eben raussteuern würde, sondern man würde dann eben wieder hingehen und sagen, naja, und dann machen wir aber noch hier die Elektroinfrastruktur und dann machen wir noch da irgendwas für die Wärmedämmung und dann soll hier auch noch ein Elektroautofahrer auf einer besonderen Spur fahren dürfen. Das Gute an einer CO2-Steuer wäre eben, dass man das alles nicht mehr braucht, sondern dass man sich nur noch um diese Wirkung kümmert. Und das ist natürlich, da haben Sie schon recht, es ist natürlich ein riesengroßes Risiko, deshalb werden wir die auch nicht bekommen. Also so schön die ist und so gut die Idee ist, wir werden diese reine, gute CO2-Steuer nie bekommen, weil es tatsächlich ein richtiger Systembruch und ein Systemwechsel wäre, mit dem sich die Politik immer sehr, sehr schwer tut.
Ja, ich muss dabei an ein großes Projekt denken, das Rot-Grün am Anfang der Regierungszeit 98 vorangetrieben hat, die Ökosteuer. Sie erinnern sich bestimmt.
Das ist ja auch sowas.
Wo man gesagt hat, wir erhöhen die Benzinpreise, die Mineralölsteuer und schieben das Geld in die Sozialkassen, um im Prinzip Arbeit günstiger zu machen. Ich würde jetzt fast sagen, also gut, die Sozialkassen haben davon ein bisschen profitiert, keine Frage, aber der ökologische Lenkungseffekt, ich würde sagen, der ist gleich null gewesen.
Das wird auch, das ist so und das wird sich nur dann ändern, wenn man eben eine solche CO2-Steuer tatsächlich nicht nur als Finanzierungsinstrument für den Haushalt erfindet, sondern sie eben tatsächlich, und das wäre ja der Fall, tatsächlich einsetzen möchte, um Klimagase zu verhindern und um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Das ist das erste Ziel, nicht die Einnahme für die Sozialkassen, die damals bei Rot-Grün ja im Vordergrund stand und dann hat man irgendwie nach einem Mäntelchen gesucht, wie man das so verpacken kann, dass man die Zustimmung zumindest der politisch Interessierten dazu findet.
Frau Weidenfeld, als Sie das gerade so skizziert haben, was eine CO2-Steuer eigentlich alles leisten müsste und was nicht, da musste ich an Klaus Müller denken, der war heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview, der Chef der Verbraucherzentralen, der auch skizziert hat, wie eine CO2-Steuer funktionieren kann und funktionieren müsste. Wir hören ihn gerade mal.
Erstens, das Geld, was jetzt zusätzlich erhoben wird als Steuer, als Abgabe, muss zu 100% zurück an die Verbraucher gehen. Zweitens, der Weg, wie das zurückgeht, muss spürbar und klimpern. Das heißt, es muss in Form einer Bargeldzurückerstattung möglich sein. Das darf nicht irgendwo verrechnet sein, wo ich das nicht überblicke. Und drittens, wir werden über Härtefälle reden müssen, weil zum Beispiel Mobilität muss eben auch für Menschen im ländlichen Raum, für geringe Geldbeutel, genauso möglich sein wie Heizen.
Das sagt der Verbraucherschützer Klaus Müller. Jetzt habe ich da den Eindruck, wenn man das so skizziert, und da habe ich das auch bei Ihnen so ein bisschen herausgehört, dass es eigentlich eine Steuer ist, die total wirken soll, aber keinem wehtun soll. Ist das nicht die Quadratur des Kreises?
Ja, genau, und so geht das. Deshalb geht es eben auch nicht. Diese Steuer wird natürlich wehtun müssen und sie wird eben auch denjenigen auf dem Land wehtun müssen und denen, die nicht viel verdienen, wird sie auch wehtun. Die Frage ist halt eben einfach nur, wie überproportional wird sie dann diesen Bevölkerungsgruppen wehtun müssen. Und da, finde ich, hat Herr Müller natürlich schon recht, wenn er sagt, da muss man eben genau hingucken. Das ist eben ein Systemwechsel, bei dem man nicht so ganz genau weiß, wie der am Ende wirken würde. Und es gibt ja auch viele Überlegungen zu sagen, mach doch sowas mal lieber in einem Experiment, zum Beispiel in einer Großstadt, da könnte man es als kommunale Abgabe oder so ähnlich formulieren und dann guckt man einfach erstmal, was passiert. Weil eben solche Großreformen, das sind ja so diese Big Bang-Geschichten, bei denen man eben zu Recht politisch vorsichtig ist und möglicherweise eben einen solchen Wechsel dann am Ende auch nicht wagen wird.
Na, das wäre doch mal ein Vorschlag für die Große Koalition. Erstmal ein Modellversuch einer Großstadt, Ursula Weidenfeld. Wir nehmen diese Gedanken mal auf, sprechen gleich darüber, was das auch alles mit uns zu tun hat, mit uns Verbrauchern, zum Beispiel beim Einkaufen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur der Tag mit der Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Frau Weidenfeld, kaufen Sie online ein?
Ab und zu.
Ja, und schicken Sie auch ab und zu was zurück?
Ganz selten.
Ganz selten?
Ja, ich kaufe auch nicht so viel ein, okay, dass ich das irgendwie, also es, auf, die meisten Menschen, die online einkaufen, bestellen ja 7 Kleider in 8 verschiedenen Größen und schicken davon dann 9 zurück. Also sowas mache ich nicht.
Okay, ich habe die bundesweiten Zahlen zu dem Phänomen, das Sie da gerade beschreiben, das ist auch der Hintergrund meiner Frage. Jedes 6. Paket, das in Deutschland bestellt wird, geht wieder zurück. Die sogenannte Retoure, die ja auch in der Regel kostenlos ist für den Verbraucher. Das heißt, wenn man das umrechnet, ganz konkret 280 Millionen Pakete und 487 Millionen Artikel, die zurückgesandt worden sind im Jahr 2018, Zahlen, die uns heute die Wirtschaftswissenschaftler der Universität Bamberg vorgelegt haben. Wirtschaftlich scheint das ja irgendwie sinnvoll zu sein, das scheint sich ja zu rechnen, sonst würden das die Online-Händler nicht machen. Aber ökologisch, Frau Weidenfeld, wir waren ja gerade in diesem Themenumfeld, ist es doch alarmierend, das ist alles Verkehr, der verursacht wird, Verpackung und dergleichen mehr.
Ja, das stimmt. Wobei man muss ja dagegen rechnen, was würde man sonst machen? Und wenn man eben sich überlegt, dass, also, und da war, das weiß ich nicht, wie da die Bilanz aussieht, aber wenn man sich überlegt, dass eben viele Menschen in die Städte fahren mit dem Auto, dann da parken, dann in einen Laden gehen, der ja auch Umwelt, also der auch Wärme kostet und Licht und Energie kostet und Miete. Und dann in einer Umkleidekabine 7 verschiedene Sachen anziehen, sie auf den Boden fallen lassen und dann wieder gehen. Und das muss ja dann auch alles wieder zusammengelegt, gebügelt und gereinigt werden. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das mit den Paketen wirklich so viel schädlicher ist.
Okay, wahrscheinlich müsste man wirklich mal den Versuch einer Gesamtbilanz machen, wenn das überhaupt möglich ist.
Ja, wenn man seriös vorgeht, dann muss man es so tun. Also ich meine, da auf den ersten Blick würde man ja immer sagen, Mann, was? Wie kann man denn jedes 6. Paket zurückschicken? Das ist aber wirklich viel. Auf der anderen Seite, wenn man seriös vergleichen will, was sind denn die Umweltbelastungen meines Einkaufs, online, stationär, wie auch immer, dann muss man eben immer überlegen, was sind denn die Kosten, die auf der stationären Seite dann eben auch entstehen.
Ja, ich will jetzt auch nicht dafür plädieren, wieder alles zurück in die Geschäfte zu verlagern und den Onlinehandel zu verdammen, aber wahrscheinlich hängt das auch in gewisser Weise mit einer CO2-Steuer zusammen, wenn wir uns anschauen, wie die Pakete in den meisten Fällen transportiert werden. Nicht mehr schön auf dem guten alten Postfahrrad, sondern das sind Kleintransporter, meistens sogar Diesel, meistens auch nicht unbedingt Diesel der Euro 6-Norm, sondern der älteren Norm, die auch noch den Verkehr in den Städten verstopfen. Das heißt, da müsste eigentlich was passieren. Und zum Beispiel über teureren Autoverkehr würde man dafür sorgen, dass sich vielleicht Paketdienstleister auch andere Transportmittel überlegen.
Da passiert ja schon viel, wenn man sich auf der einen Seite anschaut, dass es eben Paketdienstleister gibt, die jetzt auf Elektromobilität umsteigen oder die sehr, sehr viel inzwischen auch mit Lastenfahrrädern oder mit E-Lastengeräten erledigen. Da passiert eine ganze Menge. Wir haben auf der anderen Seite fast alle Paketdienste, die sagen, wir müssen die Pakete in der Einzelzustellung teurer machen. Wir wollen sie viel lieber zu Paketstationen bringen, was ja dann eben auch eine Fahrt in eine Station mit 40, 50 Paketen wäre. Also da passiert viel, weil eben die Kosten nicht nur auf der CO2-Seite, sondern eben auch was Mobilitätskosten, was Zeit, was die Verstopfung des Straßenverkehrs angeht, steigen. Und da arbeiten viele dran, das irgendwie eleganter hinzukriegen.
Ich fürchte aber insgesamt, wenn wir den Ist-Zustand anschauen, unser Online-Shopping-Verhalten beruht zumindest unter den jetzigen Bedingungen gleich 2 Ausbeutungsmechanismen. Das Ökologische haben wir besprochen. Es ist eben machbar, dass wir eben mit Kleinlastern ohne Probleme durch die Städte fahren können, Luftverschmutzung inklusive noch. Es ist aber auch sozial eine Dimension dabei. Wenn man sich die Arbeitsbedingungen der Paketboten anschaut, das sage nicht nur ich, das sagt auch der zuständige Bundesminister, Arbeitsminister Hubertus Heil.
Wir haben zum Teil skandalöse Zustände, was Subunternehmer betrifft. Da werden Arbeitsbedingungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, missachtet. Vor allen Dingen haben wir auch den Tatbestand der Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen. Das ist nicht akzeptabel, deshalb werde ich ein Gesetz vorlegen, das das regelt.
Das kündigt der Arbeitsminister an, Hubertus Heil von der SPD. Ich vermute, Frau Weidenfeld, Sie sind nicht einverstanden.
Ich frage mich immer, was ein neues Gesetz leisten soll, was die anderen Gesetze nicht leisten. Wir haben ja Gesetze, die Mindestlöhne vorschreiben, die das Subunternehmerwesen regeln. Wir wissen genau, dass eine Stunde 60 Minuten hat, wenn es um die Frage des Mindestlohns geht. Das wissen wir alles. Wir haben das Gesetz. Es wird eben nur nicht durchgesetzt. Und wenn Herr Reil jetzt sagt, ich mache jetzt noch ein Gesetz, dann frage ich mich, und wer soll das denn dann durchsetzen? Mhm. Wenn wir sehen, dass es Missstände gibt und es ist unbestritten, dass es die in den Paketdiensten gibt, in vielen Paketdiensten, die eben nicht mit Angestellten arbeiten, sondern mit Subunternehmern, die wiederum Selbstständige dann fahren lassen, die ganz oft eben aus Osteuropa kommen und gar nicht wissen, welche Rechte sie haben, dann fragt man sich eben, was soll sich ändern, wenn es jetzt noch ein neues Gesetz gibt, das sich auf Paketdienstleister besonders konzentriert.
Aber gerade weil es so ist, wie Sie es dargestellt haben, es gibt den Unternehmer, der hat den Subunternehmer, der hat dann möglicherweise nochmal den Subunternehmer. Das führt ja eben zu dieser Unübersichtlichkeit, ja, auch für die Behörden das zu kontrollieren. Weswegen ja die Idee des SPD-Arbeitsministers ist zu sagen, es gibt die allgemeine, die generelle Haftung des ersten Unternehmers, also in dem Fall beispielsweise von DHL, die sicherstellen müssen, egal wer für uns die Pakete ausliefert, die Bedingungen müssen stimmen. Das ist doch eine Vereinfachung eigentlich erstmal.
Es ist eine Vereinfachung, aber es ändert nichts daran, dass Polizei und Zoll kontrollieren müssen und dass sie das auch heute schon könnten und eben oft nicht tun. Und diese Subunternehmerketten, die sind ja auch heute schon nicht legal.
Mhm. Das heißt also erstmal mehr kontrollieren, bevor man neue Gesetze macht?
Ja, oder nein, andersrum. Ein neues Gesetz wird das Problem nicht unbedingt lösen und es macht es eben auch nicht unbedingt transparenter.
Spanien hat gewählt. Ein bemerkenswertes Ergebnis dabei. Auch Spanien hat Rechtspopulisten im Parlament künftig. Ein Land, das lange immun war in dieser Hinsicht. Ein anderes bemerkenswertes Ergebnis. Sozialdemokraten können Wahlen gewinnen. Beobachtung unseres Korrespondenten Oliver Neuroth.
Dass es bei der sozialdemokratischen Partei PSOE etwas zu feiern gibt, zeichnet sich am frühen Abend schon ab, als die ersten Prognosen vorliegen. Das spanische Fernsehen berichtet, dass eine größere Ladung Sektgläser zur Parteizentrale gebracht wird. Denn in dieser Nacht wird angestoßen, sagt dieser Wähler. Wir werden mit Champagner feiern. Ich habe zwar Podemos gewählt, aber ich freue mich, dass die PSOE so stark geworden ist. Später werde ich im Neptunbrunnen schwimmen gehen, wie zu einer Meisterschaft von Atletico Madrid. Hunderte Menschen stehen vor der Zentrale der PSOE, jubeln und schwenken die roten Fahnen der Partei. Sie sehen die Sozialdemokraten als die klaren Gewinner der Wahl. Kurz vor Mitternacht betritt schließlich Ministerpräsident und Spitzenkandidat Pedro Sánchez eine Bühne. Die Sozialistische Partei hat die Wahl gewonnen, damit hat die Zukunft gewonnen und die Vergangenheit verloren.
Der wahrscheinlich auch künftige Regierungschef Spaniens, der Sozialdemokrat Pedro Sánchez. Ursula Weidenfeld, vor kurzem Finnland, jetzt Spanien. Ist das ein zarter Frühlingsbeginn für Europas Sozialdemokraten?
Das hätten Europas Sozialdemokraten furchtbar gern, dass es so wäre. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil man in Spanien ja eben sieht, dass ganz wichtig ist der Spitzenkandidat, der eben als glaubwürdig gilt, der als ruhig gilt, der als besonderer Politiker gilt und der eben zufällig Sozialdemokrat ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das dann wiederholen ließe in Deutschland oder bei der Europawahl eben für die europäische Sozialdemokratie.
Ja, aber ich glaube, dass Ihr Gedanke, auf welchen ich gerade lachen muss, wahrscheinlich kann man das aber auch für viele Konservative so umdrehen, dass da zufällig jemand gewonnen hat, auch wenn er konservativ ist. Möglicherweise, das wäre mein Blick auf viele Wahlen, die wir derzeit an unterschiedlichen Stellen haben, oder mit Blick auf die Sozialdemokraten, sie haben dann eine Chance, wenn man ihnen überhaupt noch zutraut, dass sie Wahlen gewinnen können.
Das ist ja immer so. Bei allen Wahlen wählt man ja immer den, von dem man denkt, dass er die Wahl gewinnt, damit man selber mit die Wahl gewinnt als Wähler. Also das ist ein Trend, den es überall gibt. Was wir aber auch sehen, und das ist tatsächlich so, dass Persönlichkeiten wieder eine viel größere Rolle spielen. Also die Frage, welche Parteibindung habe ich traditionell oder hat meine Familie traditionell oder was wählt man, wenn man Arbeiter ist, wenn man Akademiker ist, dass das eben immer weniger wichtig ist und auf der anderen Seite eben immer wichtiger wird, wer steht da eigentlich für? Also wer steht auf für diese Partei? Wer ist glaubwürdig? Wer ist vielleicht auch jemand, dem man zutraut, die Probleme zu lösen? Das scheint eben in Spanien bei Herrn Sánchez der Fall zu sein, wobei man eben auch sagen muss, der muss jetzt vermutlich dann doch wieder mit den Katalonen, also mit den Separatisten regieren. Das hat ja beim letzten Mal schon nicht gut gegangen und die Frage, ob das diesmal eben besser funktioniert, die ist offen. Also wir haben in Spanien drei Wahlen in den letzten 3 Jahren gehabt.
Keine klaren Mehrheiten.
Wenn
ich Ihren Gedanken aufnehme und das mal auf die Europawahl projiziere, da haben wir 2 Spitzenkandidaten. Ich sage jetzt einfach, wir haben 2 Spitzenkandidaten. Wen würden Sie da natürlicherweise vor Augen haben?
Also ich habe natürlicherweise Herrn Weber für die Konservativen vor Augen und Herrn Timmermans für die Sozialdemokraten.
Damit haben Sie natürlich vorbildlich geantwortet.
Ja, ich bin es ist ja auch mein Beruf, sowas zu wissen. Dass man das allgemein vielleicht eben nicht weiß, das ist ein ganz großes Problem der beiden Kandidaten. Und das ist auch ein ganz großes Problem von Herrn Weber. Man sollte annehmen, dass die Parteien in der Lage sind, Kandidaten aufzustellen, die tatsächlich bekannt sind, die auch mobilisieren. Und in diesem Fall für diese Europawahl sehen wir das eben nicht.
Und auch bei den Sozialdemokraten nicht. Franz Timmermans ist gerade irgendwie auf großer Interviewtour, gestern Abend im Heute-Journal, Deutschlandsfunk, Rheinische Post, macht gerade die große Tour. Ein sehr honoriger Mann, Niederländer, der sehr gut Deutsch spricht. Aber das reicht wahrscheinlich nicht, um richtig zu ziehen, oder?
Es ist immer schwierig für Europawahlen und wir haben in der vergangenen Europawahl mit Herrn Schulz gesehen, dass es auch anders gehen kann. Also dass man Kandidaten, Herrn Schulz und Herrn Juncker gesehen, dass man Kandidaten haben kann, die tatsächlich dann auch wirken und die bekannt werden über ihr eigenes Land hinaus. Wir sehen es in diesem Fall nicht. In der Tat ist es schwierig. Ich halte das auch für falsch, dass man nicht, also dass man versuchen muss, eben über Interviewkampagnen dann in einem Land auch nur Bekanntheit zu bekommen. Das heißt ja noch nicht, dass man eine Haltung zu einem Kandidaten entwickelt. Man hat dann den Namen schon mal gehört.
Man kennt ihn dann wenigstens.
Man weiß, man verbindet, wenn es gut geht, 1 oder 2 politische Ziele mit diesen Leuten, aber eben nicht mehr.
Ganz kurz noch der Sprung auf die nationale Ebene, wenn wir bei dieser Personalfrage und der Frage bleiben, wie Sozialdemokraten eigentlich Wahlen gewinnen können. Wenn Sie sagen, das hängt stark an der Person.
Sie wollen jetzt nicht von mir wissen, wer sozialdemokratischer Kanzlerkandidat sein
sollte. Ich kann ja variieren. Ich kann sagen, fehlt der SPD Robert Habeck?
Wir sehen jedenfalls, dass der SPD ein Politiker fehlt, jedenfalls im Augenblick, der oder die Charisma hat, die Strahlkraft hat, die überzeugend ist und die den Wählern das Gefühl gibt, das ist eine Person, die die Probleme dieses Landes anders lösen wird als der andere Teil derselben Partei. Man muss eben einfach sehen, die SPD ist in der Regierung, sie war in den vergangenen Jahren in der Regierung und hat eben da auch offensichtlich die Wähler nicht sehr überzeugt. Das heißt, es müsste dann eben tatsächlich jemand sein, der noch unverbraucht oder der überraschend ist und eben nicht aus dem Teil der SPD kommt, der die Probleme der vergangenen Jahre schon nicht gelöst hat.
Das war jetzt die Jobbeschreibung. Und bei Jobausschreibungen ist es ja immer so, manchmal hat man schon den Kandidaten vor Augen und schreibt es dann genauso hin. Aber bei Ihnen wäre das jetzt wahrscheinlich wirklich offen. Oder haben Sie den Namen?
Naja, es gibt in der SPD ein paar Kandidaten, die glauben, dass sie so sind, dass sie diese Jobbeschreibung zumindest in großen Teilen erfüllen. Aber man muss eben einfach sehen, Herr Habeck hat das große Glück, dass er bundespolitisch noch nicht regieren musste und deshalb eben einfach auch noch nicht verbraucht ist. Wie das dann aussehe, wenn er eben 4 oder 8 Jahre Minister gewesen wäre, das wäre die andere Frage.
Deutschlandfunk Kultur. Weiter an meiner Seite die Journalistin Ursula Weidenfeld. Was ist heute noch wichtig? Ein Gipfel im Kanzleramt. Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron kommen mit 6 Staats- und Regierungschefs aus Westbalkanländern zusammen, Länder des ehemaligen Jugoslawiens, die seit Jahren auf Europa hoffen, auf eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder zumindest eine klare Perspektive, dass dies irgendwann gelingen wird. Frau Weidenfeld, wenn Macron und Merkel ehrlich sind, müssen sie eigentlich doch heute Nachmittag, heute Abend bei einem Diner sagen, vergesst es, wir sind zu sehr mit uns selbst beschäftigt.
Das wäre ehrlich, aber es wäre erstens nicht klug und zweitens auch nicht richtig, weil dass die Balkanländer irgendwann eine Beitrittsperspektive haben und auch eine realistische Beitrittsperspektive bekommen, das ist, glaube ich, relativ klar. Die müssen natürlich ihre Probleme lösen. Sie müssen auch die Probleme ihrer Grenzfragen lösen. Aber man muss eben auf der anderen Seite sagen, die Balkanländer sind entscheidend bei der Frage, wie werden wir in Zukunft die Flüchtlingsfrage regeln können. Die sind entscheidend bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Es ist also nicht nur so, dass die was von Europa wollen, sondern Europa will auch was von denen. Und deshalb werden die mit einer Perspektive irgendwann ausgestattet werden, wenn es auch im Moment nicht realistisch ist und wenn auch im Moment vermutlich die Zustimmung Europas, der anderen, also der europäischen Länder zu einer Erweiterung schwierig wäre. Mhm.
Es gibt da die großen Problemlagen, es gibt eben auch speziellere Problemlagen. Sie haben es angesprochen, Grenzstreitigkeiten. Ein Streitpaar sitzt da mit an Merkels Tisch, Serbien und Kosovo. Das Kosovo, das noch immer nicht anerkannt wird durch Serbien, nicht nur nicht durch Serbien.
Auch fünf europäische Länder erkennen das Kosovo nicht an.
Schlüssel zur Mitgliedschaft, sagt die Europäische Union, sagen auch Berlin und Paris, dass Serbien eben diese Grenze, diese Grenzziehung seit 2008 anerkennt. Da gibt es jetzt eine Idee, die vor allem von Serbien propagiert wird, nämlich lasst uns dann aber nochmal über die Grenzen sprechen. Lasst sie uns etwas korrigieren, die serbisch besiedelten Gebiete, die es ja gibt im Kosovo, an Serbien geben, dafür dann albanisch geprägte Orte in Serbien an das Kosovo, also ein Gebietsaustausch. Das wird jetzt lautstark von Europapolitikern, auch hier in Deutschland, kritisiert, man dürfe nicht wieder an die Grenzen gehen. Ich frage mich an der Stelle, warum eigentlich, wenn wir sowieso schon diese Grundidee der ethnischen Trennung der Staaten über blutige Jahrzehnte mitgemacht haben. Warum dann nicht konsequent noch diesen Schritt gehen?
Weil man erstens Angst hat, dass das nicht auf dieses Gebiet beschränkt bleibt. Und es gibt ja eben in fast allen Ländern auf dem Balkan Grenzdiskussionen zumindest. Und man hat ja eben dieses ganze ehemalige Jugoslawien hat man ja geregelt, indem man territoriale Grenzen, also man hat die Möglichkeit der Konfliktbeseitigung wurde eben immer territorial gemacht. Und das hat am Ende nicht dazu geführt, dass das Gebiet wirklich befriedet ist. Also wir haben im Jahr 2011 heftige Auseinandersetzungen gesehen. Und die Frage, wird es eben dann in Zukunft anders sein, ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wenn man sowas zulässt, diesen Gedanken, ja, macht doch eben die Gebiete neu und macht sie so, dass eben die Bevölkerung dann zu dem Land passt, in dem sich dieses Gebiet zufällig befindet. Mit so einem Argument kann auch Wladimir Putin sagen, ja, guckt euch doch bitte mal die Krim an. Das ist doch gar nichts anderes. Das ist jetzt nicht in dem Sinne ein diplomatisch organisierter Tausch gewesen, aber wir machen nichts anderes als das, was ihr uns da vorschlagt. Ja, und das dritte Problem ist eben einfach, dass alle Balkanfragen eben nicht nur Balkanfragen sind, sondern eine geopolitische Dimension haben. Da redet Washington mit, da redet Russland mit, da redet China mit. Also es redet nicht nur die Europäische Union mit denen, sondern die anderen Länder oder die anderen Großmächte reden eben auch und haben da auch sehr unterschiedliche Positionen.
Ja, alles Argumente, die ich gut nachvollziehen kann und ich will wirklich nicht der ethnisch klaren Grenzziehung das Wort reden, nur haben wir in der Realität erlebt, in dem ehemaligen Jugoslawien, dass das die Logik war, nach der diese neuen Staaten entstanden, wieder entstanden sind und dass gerade die Streitigkeiten, die wir jetzt noch erleben zwischen Serbien und dem Kosovo, ganz häufig eben mit der Frage zusammenhängen, welche Rechte haben beispielsweise die Serben im Kosovo, welche Rechte haben die Albaner in Serbien. Das ist sicherlich keine glückliche Lösung und ich glaube am Ende, da schließt sich vielleicht der Kreis, all das ist natürlich sinnvoll und denkbar, wenn man perspektivisch in 10, 15, 20 Jahren von einer gemeinsamen EU-Mitgliedschaft ausgeht.
Erstens das und es wäre perspektivisch vernünftig und denkbar, wenn man wissen würde, dass danach die Probleme tatsächlich erledigt sind und gelöst sind. Aber weil man das eben auch nicht weiß, man würde sich eben anschließend fragen, warum gibt es denn jetzt eigentlich kein Groß-Albanien, weil es ja eben diese albanischen Bevölkerungsteile trotzdem geben würde. Und das würde eben dann wieder zu neuen Grenzkonflikten führen. Also man würde territorialen Lösungen vielleicht dann das Wort reden, wenn man am Ende sagen würde, dann sind die zufrieden und dann gibt es eine Beitrittsperspektive zur Europäischen Union und dann löst sich in der Europäischen Union dieses ethnische Problem dann nochmal zusätzlich oder es wird eben befriedet. Weil man es aber nicht weiß und weil man es auch nicht wissen kann, ist man da zu Recht, glaube ich, vorsichtig und überlegt, ob das eben eine Option ist, aber nicht die einzige.
Eine Station haben wir noch an diesem Montag, mein Gast Ursula Weidenfeld und ich. Und die führt uns zu Instagram und zu dieser Frau.
Hi ihr Lieben, hier ist Kathi Hummels und ihr seid auf dem Kathi Hummels Kanal. Ich freue mich drauf, es geht los und ich hoffe, euch gefallen die Videos und ihr guckt ganz fleißig. Bis ganz bald.
Mua. Kathi Hummels, die Ehefrau des Fußballspielers Mats Hummels, hat die Gerichte beschäftigt mit ihrem Instagram-Account, also diesem sozialen Kanal, auf dem man schicke Fotos meistens von sich selbst postet. Das hat sie gemacht und sich dafür auch schick einkleiden lassen und auch den ein oder anderen Euro dafür bekommen von Firmen, aber keinerlei Hinweis darauf gegeben, dass sie damit Werbung macht. Ist das also Schleichwerbung? Das musste das Landgericht München klären und hat heute Morgen geurteilt. Nein, es ist keine Schleichwerbung, weil, so die Begründung der Richter, allen klar sein müsste, wer 485.000 Follower hat, der kann nicht nur private Interessen verfolgen. Frau Weinfeld, können Sie diese Begründung nachvollziehen?
Nicht ganz. Es hat auch schon andere Urteile gegeben, die ähnlich gelagert waren, die anders ausgefallen sind. Man sieht eben einfach, dass wir im Moment in einem Rechtsgebiet uns bewegen, das sich gerade erst entwickelt und wo eben eine einheitliche Rechtsprechung noch nicht vorliegt. Aber letztlich geht es ja um die Frage, kann ich als Verbraucher, als Follower, als Leser, als Konsument von journalistischen Inhalten wissen, ob jemand mir etwas vorstellt, weil er mir das vorstellen will und weil er glaubt, dass es interessant ist, oder stellt er mir das vor, weil er dafür bezahlt wird, also ist es bezahlte Werbung. Und die Frage, ob ich das erkennen kann, spielt natürlich auch eine Rolle bei meinen Überlegungen, brauche ich das auch oder brauche ich das nicht oder würde mir das auch stehen oder schicke ich es am Ende doch nur zurück, wie wir ja eben schon hatten. Also deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass Influencer in ähnlicher Weise Werbung betreiben, wie es zum Beispiel Fernsehsender oder wie es Zeitungen oder wie es Magazine tun, dass man oder Webseiten, dass man eben ausflaggt, wenn man bezahlt worden ist für ein Produkt, dass man es zeigt, dass man es präsentiert, dass man das eben auch erwähnt und unkenntlich macht. Und dass das Münchner Gericht heute anders geurteilt hat, liegt eben tatsächlich daran, dass sie meinen, man muss halt eben schauen, wie viele Follower hat es. Und wenn es eine halbe Million sind, dann kann es eben nicht keine private Geschichte sein. Und dann muss man als Verbraucher selber auf die Idee kommen, dass möglicherweise Frau Hummels nicht alles gekauft hat, was sie da anhat.
Aber gerade diese Grenze finde ich problematisch oder diese Begründung. Wo setzt man die denn dann? Sagt man ab 100.000 oder ab 50.000? Das ist ja in gewisser Weise willkürlich. Oder sagt man das bei Prominenten, bei denen klar sein muss, die sind irgendwie Figuren des öffentlichen Werberaums?
Na, man würde es eben immer sagen, wenn es professionell ist, nicht? Also wenn man sein Geld damit verdient oder seine Zeit damit verbringt, eben einen solchen Kanal zu bestücken und zu bespielen, dann ist es eben etwas anderes, als wenn ich das als Teenie tue, weil ich gerade Zeit habe oder Spaß habe. Aber in dem Moment, wo ich es professionell tue, wo ich davon lebe, dass ich einen solchen Kanal habe, in dem Moment sollten eben die Regeln gelten, die für Medienangebote insgesamt gelten.
Wobei das ja wirklich schon schnell funktioniert. Also es sind ja schon zum Teil wirklich Menschen, die wir als Privatmenschen identifizieren würden, ja, die aber zum Beispiel für Babysachen ihre Babys in irgendwelche Sachen kleiden, dafür dann die Klamotten kostenlos zugeschickt bekommen, wenn sie eine bestimmte Followerzahl erreicht haben. Und die ist deutlich unter dem, was jetzt Kathi Hummels mitbringt.
Ja klar, also ich meine, das ist eben, würde ich eben auch sagen, ohne dass ich Juristin bin, dass in diesem Fall es natürlich kompliziert ist zu sagen, 400.000 Follower oder 480.000 Follower ist völlig klar. Da weiß jeder am Ende, hier wird Werbung betrieben, während bei 400 Followern oder bei 4.000 ist es eben nicht der Fall. Also da würde ich eben auch sagen, diese Grenzen sind für Verbraucher nicht transparent. Das kann man nicht erkennen und das kann man nicht wissen. Deshalb wäre es eben gut, wenn es alle so tun, wie es üblicherweise eben in Medien getan wird.
Ja. So, Sie, die Sie uns zuhören, können jetzt nach diesem Gespräch zu einem weiteren Follower von Kathi Hummels werden oder aber, und das empfehle ich Ihnen natürlich, schauen Sie mal auf den Instagram-Account von Ursula Weidenfeld oder auch auf meinen Instagram-Kanal, Corbinian Frenzel. Da sehen Sie jeden Tag, wer hier zu Gast ist im Studio, gleich auch oder jetzt schon, wir haben es gerade gepostet, Ursula Weidenfeld. Und ich kann Ihnen eins versprechen, die Klamotten, die wir anhaben, die haben wir alle selbst bezahlt. Oder?
Absolut.
Haben wir jetzt nicht abgesprochen
und
vorher.
Und nicht zurückgeschickt.
Okay, Frau Weidenfeld, vielen Dank. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Ursula Weidenfeld und ich starren auf unsere Handys auf der Suche und in der Hoffnung auf neue Follower. Ich begrüße auf jeden Fall Scholz Kreativbüro als jemand, der mir gerade gefolgt ist. Vielleicht hören Sie uns gerade zu, dann schönen Gruß. Ursula Weidenfeld, ich sage an Sie vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Die wird wiederkommen und hier kommt jetzt erstmal gleich der Länderreport. Bis morgen.